Mir wurde auch nur gespiegelt, wenn wir ihnen jetzt einen Job anbieten, dann sind sie ja ganz schnell gelangweilt. Von daher legen wir ihnen ans Herz, etwas anderes zu suchen. Habe ich mich einfach selbstständig gemacht und einfach angefangen. Wenn ich mir die Zahlen angucke vom Beginn meiner Selbstständigkeit, ich habe keine Ahnung, wie ich überlebt habe. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich irgendwie auf Vernetzungstreffen war, bin ich schreiend rausgerannt, weil ich Angst hatte, dass mich jemand fragt, was ich mache und ich darauf ja gar keine adäquate Antwort gehabt hätte. Es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, irgendwas Langweiliges zu tun, was 90% der anderen Unternehmen tun. Man muss außergewöhnlich werden.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Hallo in die Runde und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von VGSD Story. In unserem Podcast interviewen wir immer Selbstständige und sprechen mit ihnen über das Auf und Ab auf ihrem Weg. Heute ist Lisa Wanowitsch zu Gast. Sie ist Webdesignerin, war lange Zeit solo-selbstständig und leitet heute ein 9-köpfiges Team. Ja, und wie andere Leute vielleicht gerne backen oder lesen, gründet Lisa gerne. Sie hat bereits mehrere Firmen aufgebaut und hat deswegen einiges zu erzählen. Hallo Lisa, willkommen bei uns im Podcast.
Hallo und danke für die Einladung.
Gerne. Wir sehen uns ja heute online über unsere Laptops. Und ich bin heute ausnahmsweise mal nicht im VGSD-Hauptbüro in München, sondern im Homeoffice in Passau, also im tiefsten Niederbayern. Wo bist du denn gerade?
Ich bin im Homeoffice. Das liegt daran, dass wenn ich im Büro bin, dann geht es drunter und drüber und da ist viel Lärm und alle reden. Von daher wollte ich ein bisschen Ruhe haben und bin deshalb auch im Homeoffice.
Okay, sehr gut. Jetzt würde mich zu Beginn ein bisschen dein Werdegang interessieren. Vielleicht kannst du erzählen, wie das bei dir nach der Schule alles so seinen Lauf genommen hat.
Ja, ich glaube, sein Lauf nehmen ist eigentlich genau der richtige Ausdruck dafür, weil es fühlte sich immer recht intuitiv an, was meine nächsten Schritte waren. Mhm. Also ich habe mein Abitur gemacht und dann hatte ich den einen großen Traum, und zwar Fotografin zu werden. Und dann habe ich ganz viele Unis verglichen und geguckt, wie die unterschiedlichen Unis unterschiedlich mit ihren Studenten auch umgehen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass in Deutschland die Professoren im Kunstbereich ein bisschen autoritärer waren, gefühlt. Also es ging dann darum immer, dass man nach ihrem Stil fotografiert oder ihren Stil kopiert, ne? Und das war mir nichts. Deswegen habe ich entschieden, in Schottland zu studieren, und zwar freie Kunst mit Schwerpunkt Fotografie. Und ja, da ich aber schon sehr passioniert lange fotografiert hatte, habe ich dann mich ein bisschen gelangweilt während des Studiums und habe angefangen, mit neuen Medien zu experimentieren. Und dadurch habe ich angefangen zu programmieren. Und das war eine spannende Zeit, wo man noch ganz unbedarft an Websites rangegangen ist, ne? Also man durfte rumspielen. Es gab meistens diese Flash-Intros. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, wie man eine Seite aufgerufen hat und dann haben sich Sachen bewegt und das war das Intro. Und man konnte dann auf dem Button klicken, wenn man das fertig gesehen hat. Skip Intro, wenn man schon mal auf der Webseite war. Also es war extrem verspielt und man konnte ganz viel machen auf Webseiten. Die haben geblinkt und alles Mögliche. Und deswegen habe ich einfach mich sehr mit Spielen und mit Interaktiven beschäftigt. Und das fanden meine Professoren an der Uni ein bisschen schwierig, weil ich ja eigentlich Fotografie studieren sollte. Und von daher bin ich mit einem Bachelor dann wieder zurück nach Berlin. Und Das war mitten in der Weltwirtschaftskrise. Und in dem Sinne war es für mich, ich hatte halbherzig nach Jobs gesucht, aber mir wurde auch nur gespiegelt, wenn wir ihnen jetzt einen Job anbieten, dann sind sie ja ganz schnell gelangweilt. Das ist nicht in unserem Sinne und von daher legen wir ihnen ans Herz, etwas anderes zu suchen. Das hatten mir alle gespiegelt. Das hat mich damals ein bisschen geärgert, aber dann habe ich mich einfach selbstständig gemacht und einfach angefangen. Und zwar richtig schlimm und richtig schlecht, also richtig mit ganz schlechten Stundensätzen und wie man es nicht machen soll. Habe alles falsch gemacht.
Dass dein Start in die Berufswelt quasi mit dieser Weltwirtschaftskrise zusammengefallen ist. Hattest du, also zum einen haben die Unternehmen dir gesagt, bei uns da sind sie nicht richtig, so mit ihrer Art und ihrer Kreativität. Aber das war das eine. Aber war es denn zu der Zeit generell schwierig, einen Job zu finden, weil die Lage auf dem Arbeitsmarkt einfach schlecht war?
Ja, also man kann das ja gar nicht einschätzen, wenn man frisch von der Uni kommt. Dann hat man ja gar keinen Bezugspunkt. Ich habe das erst viel später in einen Kontext setzen können, dass es wirklich eine schwierige Zeit war. Und auch erst viel später Studien darüber gelesen, dass es bis zu 10 Jahre gedauert hat, dass jemand, der 2008 mit einem Studium fertig war, wie ich, auf dem gleichen Karriereniveau angekommen war, wie jemand, der nach der Wirtschaftskrise erst angefangen hat. Das fand ich total spannend.
Ja, und du hast dich dann selbstständig gemacht. Mit was denn damals?
Was war gar nicht die Frage für mich. Ich war wie ein Staubsauger. Also darüber habe ich mich lange richtig geärgert, dass ich so gehandelt habe. Ich habe einfach alles gemacht, wo ich reingelaufen bin und wo man gesagt hat, hey, willst du das machen? War wirklich nicht strategisch, überhaupt nicht strategisch. Mhm. Ich habe einige Webseiten gebaut, ich habe ein paar Designaufträge gehabt, aber ich hatte auch andere Sachen gemacht, einfach wo ich mich vielleicht persönlich gut mit jemandem verstanden habe. Zum Beispiel ein Kunde war, das war ein Bauplanungsunternehmen. Und dann bin ich auch da reingerutscht, ne? Und dann habe ich Projektplanung am Bau gemacht und Kostenplanung auch. Das war etwas völlig anderes. Ich habe mich dann richtig lange darüber geärgert, dass ich mich so habe ablenken lassen. Aber erst jetzt im Nachhinein kann ich das würdigen und sagen, hey, da habe ich wirklich Fähigkeiten gelernt, die ich sonst nie mir zugetraut hätte. Also die gar nicht erst in Frage gekommen wären und war in Situationen gelandet, die überhaupt sehr selten sind in meinem Beruf, ne, als Grafikdesignerin. Da saß ich an Verhandlungstischen und es ging um Millionenaufträge und da bin ich da war ich Hochstaplerin, aber da bin ich reingerutscht und habe das irgendwie gewuppt und irgendwie bin ich mit der Situation auch klargekommen. Und das hat mir auch wirklich das Signal gegeben, dass alles möglich ist. Mhm.
Ja. Ja. Und wann hast du dir denn dann ein bisschen mehr Strategie überlegt in deiner Herangehensweise?
Ja, also das war dann 2019, da war ich schon 11 Jahre selbstständig. Also genau genommen war ich schon vor dem Studium ein bisschen selbstständig, war in der Lage, Rechnungen zu schreiben. Ich war damit vertraut. Aber ja, 2019, da war ich 11 Jahre selbstständig und habe die absolute Krise bekommen, weil ich gemerkt habe, dass ich bisher überhaupt gar keinen Kunden bewusst ausgewählt hatte, dass ich, wenn ich irgendwie auf Vernetzungstreffen war, bin ich schreiend rausgerannt, weil ich Angst hatte, dass mich jemand fragt, was ich mache und ich darauf ja gar keine adäquate Antwort gehabt hätte. Das war mir sehr unangenehm und dann hatte ich wirklich die Krise 2019 und dachte, oh Gott, also du hast jetzt, das kann so nicht weitergehen. Jetzt musst du dich wirklich ein bisschen professioneller aufstellen. Und dann begann wirklich ein Prozess, wo ich wirklich herausgefunden habe, was kann ich, wo setze ich mir wirklich Grenzen, die vielleicht gar nicht sein müssen. und wo möchte ich hin? Und das musste sich dann langsam entfalten. Das waren dann aber so 1-2 Jahre sehr intensiv, wo ich mich neu positioniert und orientiert habe.
Okay, ja. Warum gründest du denn so gerne? Und vielleicht kannst du uns auch einen kurzen Abriss geben von den Firmen, die du aufgebaut hast.
Oh je, oh je, oh je. Das fühlt sich so ein bisschen wie wenn jemand im Unterwäschenschrank gehabt. Oh je. Okay, aber hey. Ich war seit eh und je war ich freiberuflich tätig als Designerin. So. Dann hatte ich 2011 eine UG gegründet für limitierte Fotokunst. Das fühlte sich noch so richtig relevant an, weil sowas hatte ich ja studiert. Das war auch ein spannendes Projekt. Das hatte ich zusammen mit 2 anderen gemacht aus dem Freundeskreis. Wir haben das ganz gut aufgebaut, hatten auch 2-3 Jahre regelmäßige Wanderausstellungen und haben auch einige Kunstwerke verkauft. Aber das hat sich dann irgendwann alles wiederholt und dann haben wir das Unternehmen auch geschlossen. Dann hatte ich 2012 auch schon, kaum hatte ich das eine schon auf den Laufenden gebracht, hatte ich schon das nächste geplant. 2012 ging es dann in die Vorbereitung für eine Art Werkstatt, die Fotokunst kaschieren kann auf unterschiedlichste Trägermaterialien. Mhm. Und das war eine sehr interessante Nische, weil das keiner angeboten hat. Aber ich habe sehr unterschätzt, dass das nicht mehr Arbeit ist, die im Kopf passiert, sondern das ist handwerkliche Arbeit, die man ausführen muss. Und darauf hatte ich ja gar keine Lust. Von daher habe ich das dann auch sobald es aufgebaut war und die ersten Kunden kamen, habe ich es dann auch schon wieder geschlossen. Genau, weil zu dem Zeitpunkt war es für mich keine Option, jemanden anzustellen. Also das ging nicht in meinen Kopf rein. Ja, dann war ich bisschen mit anderen Sachen beschäftigt und habe mein eigenes freiberufliches Business ein bisschen aufgebaut, halt auch mit Baumanagement und Projektmanagement. Und 2019 habe ich dann entschieden, mich vollends nur auf Design zu konzentrieren. Mhm. Und dann, ja, wenn ich das richtig im Überblick habe, genau, dann ging bei mir Prozesse los. Was wäre, wenn du die Grenze überschreitest, die du dir selbst immer sehr stark gesetzt hattest, und zwar niemanden anzustellen? Und dann fingen ganz viele Schnittstellenthemen an. Also ich hatte 2018 noch einen Buchverlag übernommen. Also ich habe noch einen Buchverlag aus der Buchbranche, regionale Sachbücher sind das. Und 2022 noch ein Medienunternehmen im Bereich Vertonung mitgegründet. Genau.
Okay, wow. Und heute bist du eben nicht mehr solo selbstständig, sondern hast ein ganzes Team um dich herum.
Genau. Also wir haben mit Vanovi Design haben wir mittlerweile sogar 10 Köpfe. Und ja, beim Buchverlag, das halten wir noch klein. Da sind wir aber gerade in einer Umorientierungsphase. Also da ist aktuell nur ein Mitarbeiter. Und wenn wir das umorientiert haben, dann werden auch definitiv Angestellte dazukommen. Das wird dann auch eine Gruppensache mit anderen Verlegern zusammen, wo wir wirklich ein bisschen innovative Arbeit schon mal vorbereitet haben und das ganz anders aufsetzen. Genau, und die Firma mit Vertonung, die ist jetzt im Operativen, die ist aufgebaut und da sind, soweit ich weiß, sind da 3 oder 4 Mitarbeiter. Mhm. Aber da habe ich mich auch schon zurückgezogen.
Ah ja, okay. Und warum hast du dir denn diese Grenze gesetzt, erstmal oder lange Zeit niemanden mit ins Boot zu holen? Und was hat sich dann geändert, dass du es dann doch gemacht hast?
Also, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, ich habe mir ganz lange gesagt, ich baue so gerne Webseiten. Ich werde mein Leben lang gerne Webseiten bauen wollen. Also ein typisches Beispiel, wie ich mich selbst völlig falsch einschätze, weil meine ganze Karriere lang habe ich nur Sachen gerne aufgebaut und dann, sobald sie liefen, wurde mir langweilig. aber ich habe mir das lange gesagt, hey, du machst das so gerne und wenn du Mitarbeiter hast, dann kannst du ja nicht mehr Webseiten bauen. Mittlerweile baue ich überhaupt nicht mehr gerne Webseiten. Genau. Und ich glaube, vielleicht, man lernt ja auch von den Eltern. Meine Mutter war selbstständig, ist es auch immer noch. Und sie hat immer gesagt, nein, also Mitarbeiter sind eigentlich nur Probleme. Und das stimmt auch. aber das ist das Schöne dran, weil man unglaublich viel mit Problemen machen kann. Und man muss gewillt sein, glaube ich, die ersten 2-3 Jahre auch nochmal viel größere Hürden durchzugehen. Also dann, man muss da wirklich dann noch ein Stückchen investieren. Ressourcen, Energie, man muss sich selbst wirklich weiterentwickeln, weil alles kommt dann auf den Tisch, wo man selbst nicht gut ist. Und dann erst hat das eine Chance, zu etwas Größerem zu werden, als nur man selbst plus, ich sag mal, etwas Zuarbeit. Mhm. Ja, aber das, und dann lohnt sich das wirklich.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch eine Riesenumstellung ist, den Workflow dann auf so viele Leute auszuweiten und anzupassen, dass da auch jeder weiß, was der andere gerade treibt.
Genau, ja, also ich weiß eigentlich nicht immer, was die anderen treiben. Aber genau, das hat tatsächlich bei uns durchaus 2 Jahre gedauert. Und ich denke, das hätte man vielleicht auch schneller hinbekommen können, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung gehabt hätte als ich. Aber ja, bei mir hat es 2 Jahre gedauert, bis wir uns da eingependelt hatten. Und es ist nicht nur Workflow, es ist eigentlich auch die ganzen Produkte zu hinterfragen. Und man verkauft ja dann eine Dienstleistung, die man durchaus selbst gar nicht erledigen kann. Oder wo man selbst gar nicht die Kompetenz oder Stärke hat oder nicht gut erledigen kann. Das heißt, ich musste auch lernen, dass alles, was ich früher schnell gemacht habe, vielleicht auch jetzt ganz lange dauert. Und das ist völlig in Ordnung und vielleicht auch besser so. Und ich musste auch lernen, dass manchmal ist es so, je mehr Leute man im Team hat, desto bessere Ergebnisse erzielt man. Das ist nicht nur alles Reibung, sondern es ist wirklich, man addiert sich. Das fand ich total spannend zu sehen.
Schön. Thema Finanzen. Es ist ja oft so, also hatte ich jetzt oft bei anderen Podcast-Gästen, die waren erst lange angestellt und haben sich dann selbstständig gemacht und hatten damit halt auch schon ein gewisses finanzielles Polster, sage ich mal. Du bist ja direkt in die Selbstständigkeit gestartet. War das auch immer mit finanziellem Risiko dann begleitet?
Ja, absolut. Also wenn ich mir die Zahlen angucke vom Beginn meiner Selbstständigkeit, ich habe keine Ahnung, wie ich überlebt habe. Ich weiß es wirklich nicht. Nudeln und Ketchup. Also es war anscheinend aber auch nicht schmerzhaft genug, um meine Stundensätze zu erhöhen. Also ich war noch nicht am Leiden. Aber ja, das war dann, also ich habe das dann wirklich mal zusammengetragen und habe dann gesehen, dass wirklich jedes Jahr sehr stabil immer 10% dazu gekommen sind, bis ich Angestellte hatte.
Und jetzt aktuell Vanovi Design, damit bist du ja jetzt auch schon einige Jahre unterwegs. Hast du das Gefühl, dir wird bald vielleicht wieder langweilig und du brauchst dann was Neues? Oder glaubst du jetzt, passt erstmal so, wie es gerade ist?
Also ich fühle mich wahnsinnig wohl mit Vanovi Design und das ist auch etwas, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich das abgeben möchte, weil das einfach sehr verwachsen ist mit mir. Dennoch wünsche ich mir, dass alle im Team ihre Rollen da auch gut ausfüllen und sich da auch so zu Hause fühlen. Und es wird mir nicht langweilig, weil aber auch Vanovi Design unglaublich spannend ist und sehr wirklich sehr tolle Kunden auch hat. Also ich bin wirklich dankbar für die KundInnen, mit denen wir arbeiten können. Und ja, es ist eine Kreativagentur und da kommt man nicht in dieses gleichmäßige Operative, sondern wir haben noch viel vor und das wird nicht langweilig da. Ja. Da arbeite ich ja schon dran, dass die täglichen Abläufe so laufen, dass man halt auch 3 Monate auch mal was anderes machen kann.
Ja. Okay. Genau. Und was ist denn deine Rolle im Team von Vanovi Design oder was sind so deine Stärken, die du dann eben auch aktiv einbringen kannst?
Ja, also es gibt ja da dieses Modell von Stefan Mehrath, der das Unternehmersystem geschrieben hat und der die Rollen im Unternehmen eingeteilt hat in Fachkraftaufgaben, Unternehmeraufgaben und Managementaufgaben. Bei mir ist es ganz klar so, dass ich im Bereich Management nicht gut bin. Also zu gucken, ob Dinge wirklich umgesetzt werden, nachzuhaken, einfach mal anzurufen beim Team und zu checken, hey, läuft das, brauchst du irgendwie zur Arbeit? Das ist wirklich eine Sache, die ich nicht besonders gut mache. Sondern ich bin wahnsinnig gerne in den Unternehmeraufgaben natürlich unterwegs. Das heißt, neue Produkte zu konzipieren, vorzubereiten, Strategien auszuarbeiten, Präsentationen halten, Netzwerken, all das. Die Managementaufgaben fallen mir schwer und wir haben deshalb auch aus Vanovi Design ja auch wir sind ja ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen und da sind auch 3 Partner mit an Bord, wo ich total glücklich bin, dass die das wirklich auch so angenommen haben wie ihre eigene Firma. Und die extrem involviert sind in den alltäglichen Entscheidungen, wo es monatliche Partnertreffen auch gibt und jeder hat so seinen Bereich. Also da haben wir jemanden, der im Bereich Marketing den Überblick hat und auch reinfühlt, was brauchen die Kunden, was braucht unser Umfeld, wo müssten wir uns vielleicht anders positionieren, der einfach wirklich ein Sensor ist mit den KundInnen. Mhm. Genau, und das ist Pascal, der übrigens auch beim VGSD auch aktiv ist. Der ein oder andere kennt ihn.
Genau. Unsere Branchengruppe, Coaches.
Genau, dann haben wir jemanden, ich nenne auch mal den Namen, weil wir ja alle eigentlich schon im Rampenlicht stehen mit Vanovi Design, Manuel. Manuel ist eigentlich im Grunde genommen Partner, aber auch halt Process Owner. Also er guckt, dass Sachen, dass die Prozesse und Abläufe im Unternehmen laufen. Das ist gerade auch das, was mir sehr hilft mit den Managementaufgaben, wo ich ja nicht besonders glänze. Der den Überblick hat, dass Dinge einfach überhaupt eine Grundlage haben und eine Systematik, wie sie korrekt ablaufen können. Und Mitko ist unser Designer, der aber auch Ausbilder ist und der einen ganz engen Draht hat zu den Auszubildenden und da auch wunderbar, also ist ein absoluter Teamworker und der ein gutes Gespür dafür hat, was brauchen wir intern einfach auf einer emotionalen Basis.
Ja, ach cool, das heißt, ihr bildet auch aus.
Ja, genau, wir bilden jetzt aus seit Sommer. Genau, ich kann es auch nur empfehlen, weil Agenturinhaber sind ja manchmal, also die neuen fancy Agenturinhaber sind da ja manchmal ein bisschen geringschätzig, aber ich finde es eine wunderbare Gelegenheit, dass man selbst auch nochmal damit in Berührung kommt, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die wir haben, was geben wir weiter an Fähigkeiten und dass man wunderbar auch sieht, wie andere daran wachsen und wie andere ganz anders die Aufgaben lösen als wir. Ja.
Wie schaffst du es denn, bei alledem den Überblick zu behalten über Beruf und auch Privatleben?
Ja, also Privatleben ist eine kleine Baustelle. Ich kann das kann ich anders sagen. Also da habe ich wirklich einen sehr, sehr lieben Partner, der da ein bisschen die Fäden noch zusammenhält. Ich bin nicht so jemand, der sonderlich viel sonst unterwegs ist, wenn es nicht im beruflichen Kontext ist. Von daher habe ich auch einiges an Zeit, um zu Hause zu sein. Aber ja, es leidet leider ein bisschen darunter, ne? Ich würde ihn gerne auch ein bisschen mehr sehen und ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen. Aber ja, so ist es. Und der ist da wirklich eine absolut gute Unterstützung. Und ansonsten den Überblick zu behalten im Unternehmen. Ich bin der Meinung, sowas geht eigentlich nur mit guten modernen Tools. Also und dann auch wirklich dafür zu sorgen, dass alle die Tools benutzen. Sonst wüsste ich auch nicht mehr, wie weiter. Ja. Genau.
Lass uns vielleicht noch über eine ganz persönliche Herausforderung sprechen. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du schwerhörig bist.
Genau, ja.
Und man sieht so gar nichts. Darf ich mal fragen, trägst du Hörgeräte oder wie ist das bei dir?
Ja, also ich trage Hörgeräte. Ich trage sie meistens, wenn ich zu Hause bin, nicht immer. Was ist das klassifiziert? Leicht bis mittelschwerhörig oder so. Seit Corona ist es auch gar nicht mehr so bemerkbar, weil wir ja alle auch viel mit Kopfhörern arbeiten, weil wir viel miteinander kommunizieren über Tools, wo man eben sich das alles so einstellen kann, wie man es braucht. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Faktor. Und ich habe mich ja auch mit anderen Schwerhörigen ausgetauscht und die sagen alle, hey, Corona hat mir echt geholfen. Ich konnte jetzt mich echt viel mehr integrieren und viel mehr in den Austausch kommen. Denn man ist ja manchmal als Schwerhöriger ungewollt introvertiert, in Anführungsstriche, also abgeschottet letztendlich. Mhm. Das muss nicht sein. Und ich frage mich auch so ein bisschen, wie wären die letzten 2-3 Jahre verlaufen, wenn es nicht Corona gegeben hätte, wo wir vielleicht immer noch mehr live gemacht hätten. Also da finde ich es tatsächlich ein bisschen schwieriger in Situationen vor Ort alles mitzubekommen, auch gerade wenn viele Leute im Raum sind.
Wie hast du das dann zum Beispiel auf Netzwerkveranstaltungen in Präsenz gemacht?
Ja, ich kann mittlerweile ganz gut damit umgehen und das ist auch etwas, das darf man nicht unterschätzen, das ist auch etwas, was auf die Konzentration geht, aber wenn man mit Energie reingeht, dann kann man damit auch länger auch haushalten. Ne? Also das ist der Hörstress. Das heißt, Hörstress heißt für Schwerhörige einfach, dass sie ständig ein bisschen unter Druck sind, weil sie ständig mitdenken müssen, was die andere Person sagt. Ne? Dass man kognitiv noch mitrechnen muss.
Ja.
Da komme ich eigentlich ganz gut klar. Und man muss auch wirklich sagen, dass sich die Technologie von Hörgeräten einfach wahnsinnig gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Aber wenn ich mich so vergleiche mit der Lisa vor 10 oder 12 Jahren, ich hätte nie ein Protokoll geschrieben. Es hätte viele Aufgaben gegeben, die ich einfach nicht gemacht hätte, weil ich einfach sehr davon überzeugt gewesen wäre, dass ich das ja nicht kann. Ja, genau. Das, also eigentlich kann man jede Menge. Das ist sehr schön.
Ja, cool. Und wie lange ist das schon so bei dir?
Von Geburt an eigentlich. Okay. Also von Geburt an habe ich auch schon die Implikationen gemerkt und kann mich erinnern, hey, da gab es immer wieder Missverständnisse oder da hat es einfach länger gebraucht für mich, weil ich eben diese Probleme hatte, genau.
Aber schön, dass das auch heute so gar kein Problem mehr dann ist und dich gar nicht behindert.
Ja, genau. Also wie gesagt, wenn es halt schwierige Situationen vor Ort sind, dann kann es auch noch schwer sein, aber ja, nee, ist toll. Also ich bin ein großer Fan von digitalen Tools.
Genau. Ja, Jetzt haben wir schon viel über deinen Weg gehört und deine ganzen Gründungen. Dadurch, dass du eigentlich eben direkt dich selbstständig gemacht hast, hast du ja gar nicht so den direkten Vergleich auch zur Angestelltenwelt, aber vielleicht kannst du trotzdem sagen, was du an der Selbstständigkeit besonders schätzt.
Ja, also ich habe wirklich überhaupt keinen Vergleichspunkt. Ich war in meinem Leben nur, ich war 2 Monate auf Island angestellt. Das war direkt nach meinem, nach meiner Schule.
Nach
dem Abi. Ja, das war so.
Als Praktikantin.
Ja, es war, das war damals so Austausch, ein Aufenthalt. Ein Aufenthalt und ich habe im Hotel gearbeitet.
Okay. Und war nichts.
Also das Island war sehr schön, aber es war halt auch Island und ich war extrem unterfordert, dass ich selbst da ein bisschen wahnsinnig geworden bin. Aber gut, das war ja auch Arbeit im Hotel. Also ich konnte ja nur, ich weiß noch ganz genau, ich konnte 15 Kilo mitnehmen in meinem Koffer. Und das reichte für meine ganzen Sachen nur für 3 Bücher und die hatte ich schnell durchgelesen und dann war mir einfach langweilig. Genau, es war auch wirklich Island mitten auf irgendeinem Feld, wo man 3 Stunden laufen muss, um zu einer Tankstelle zu kommen.
Ja, idyllisch.
Ja, sehr idyllisch, genau. Am meisten Kontakt hatte ich, glaube ich, zu den Kühen und Schafen. Genau. Ich kann es wirklich nicht. Ich kann es wirklich nicht vergleichen, aber eine Sache kann ich vielleicht erwähnen. Ich hatte ja eine doch recht intensive Bindung zu einem Kunden, wo ich auch über Jahre immer wieder im Büro war und glücklicherweise auch mitbeobachten konnte, wie das Büro gewachsen ist. Daraus habe ich selbst auch viel gelernt und mitgenommen und erinnere mich jetzt auch immer wieder an Situationen, die ich damals selbst auf der anderen Seite erlebt habe. Ne? Und da muss ich auch zugeben, dass ich mich selbst manchmal ertappe, wie ich eine Situation wiederentdecke, wie ich sie auch gesehen habe, wie damals in dem Unternehmen etwas gewachsen ist und ich damals als quasi als freie Mitarbeiterin gedacht habe, naja, das würde ich ja anders machen oder so ein bisschen vor mich hin gegrummelt habe. Und jetzt bin ich quasi auf der anderen Seite und kann aber noch darauf zurückgreifen und sehen, ja, das hat sich für mich damals auch anders angefühlt, als ich nicht selbst für die Entscheidung verantwortlich war. Ja. Aber das ist das Einzige, worauf ich zurückgreifen kann.
Ja. Und was macht dir besonders viel Spaß an deiner Arbeit?
Eigentlich ist es, lange war es das neue, also lange waren es ja die Fachkraftaufgaben. Ich habe ja einfach wirklich gerne gestaltet und Webseiten gebaut. Jetzt ist es so, dass ich wirklich gerne an kniffligen Kundenproblemen arbeite und da versuche, Strategien auszuarbeiten. Das ist mir eine absolute Lieblingstätigkeit. Aber halt auch eben besondere Projekte, also wenn man vielleicht mal einen Kongress plant, das machen wir ja manchmal, oder ein neues Produkt launcht. Und zunehmend habe ich auch immer mehr Spaß daran, mit den Mitarbeitern eben die Wachstumshürden zu meistern und zu schauen, was sie brauchen, um besser zu werden, um zu wachsen und sich wohler zu fühlen.
Ja, jetzt vielleicht so gegen Ende unseres Gesprächs. Du jetzt nochmal, du hast das, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, die Lisa vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Wie hast du dich seitdem verändert?
Also, wie ich mich verändert habe, ich denke, ich bin in manchen Sachen einfach konsequenter. Also definitiv, vor 10 Jahren bin ich einfach ich habe mich treiben lassen. Ich bin gedriftet. Wenn sich eine Gelegenheit ergeben hat, dann bin ich vielleicht so mitgegangen. Wenn jemand gesagt hat, hey, ich brauche jemanden, der das und das macht, habe ich gesagt, ja, kann ich, also mache ich's. Da war wenig Reflexion, ob ich das eigentlich will. Mhm. Dafür habe ich gar keine Zeit. Also da wurde ich wirklich umtrainiert, weil mein Tagesablauf so eng ist, dass ich eigentlich wirklich nur noch die Dinge machen kann, die auf mein Ziel einzahlen. Und das heißt einfach, dass ich sehr oft leider Nein sagen muss oder nicht dabei bin. Und das ist, glaube ich, ein Trieb, den ich mir echt, den ich wirklich ausmerzen musste. Ich mache jetzt viel selektiver Dinge und mir ist außerdem sehr viel mehr bewusst, wie viel möglich ist. Man kann einfach unglaublich viel tun und wir leben in einer Gesellschaft, auch jetzt noch mit der Rezession, mit allen Krisen. Wir haben noch den Luxus, in einer Gesellschaft zu leben, wo wir für vergleichbar wenig Aufwand und wenig eigentliches, wirkliches Risiko können wir Dinge ausprobieren und neue Wege gehen und auch mal was Verrücktes machen. Und es wird so sehr belohnt, dass man etwas Verrücktes macht, dass man das ausschöpfen muss. Man muss einfach, also es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, irgendwas Langweiliges zu tun, was 90% der anderen Unternehmen tun. Man muss, ja. Man muss außergewöhnlich werden.
Ja, sehr schön. Ach, das ist doch ein schöner Schlusssatz und auch irgendwie ein netter, verrückter Tipp an alle Selbstständigen da draußen oder die uns zuhören. So, macht was Verrücktes.
Ja, absolut. Also gerade auch, ich habe da so einen kleinen Sensor, das hört mein Partner nicht gerne, aber wenn mein Partner sagt, oh nee, das würde ich nicht machen, dann ist es für mich ein sehr gutes Zeichen, dass ich es mache.
Ja. Lisa, danke dir für den Einblick, den du uns gegeben hast.
Das, ja, danke auch. Ja,
hat mir Spaß gemacht.
Ja, danke. Dann sehen wir uns ja beim VGSD.
Absolut, genau. Ich freue mich schon und ich freue mich auch, wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, beim nächsten Mal wieder mit reinhört, denn auch in 2 Wochen gibt es eine neue Folge von VGSD Story und da kann ich schon mal ein bisschen spoilern, denn das Jahr neigt sich ja dem Ende zu und auch dieses Jahr im Dezember gibt es vor Weihnachten wieder eine Special-Weihnachtsfolge. Lars und ich haben uns da was überlegt, also seid gespannt und solange könnt ihr natürlich gerne noch andere Folgen des VGSD Story Podcasts hören. Die findet ihr auf unserer Website, aber auch auf allen gängigen Podcast-Portalen, Spotify, Deezer, Apple Podcast, da ist alles mit dabei. Und dann wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit und wir hören uns in 2 Wochen.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.